Herzlich willkommen bei Locus, dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Hallo Martina, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hallo Rebecca, mir geht es sehr gut und ich freue mich, dass wir heute so einen prominenten Gast haben.
Ja, herzlich willkommen, Professor Aldinger.
Ja, vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen.
Freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns total. Wir haben nämlich auch Fragen mitgebracht, aber erstmal, bevor wir in die Fragen eintauchen, würden wir gerne nochmal erfahren, wer du bist und was du machst.
Ich bin von der Ausbildung her Chirurg. Ich habe eine universitäre Ausbildung gehabt, war 15 Jahre lang in drei verschiedenen Unikliniken und bin jetzt seit 10 Jahren niedergelassen in der Praxis in Düsseldorf. Habe eine Praxis mit 2 Kollegen zusammen für Proktologie. Also wir kümmern uns um Darm- und Enddarmerkrankungen. Und Proktologie ist nicht nur Hämorrhoiden, sondern Proktologie ist ein sehr, sehr weites Feld. Das ist tatsächlich, war ich auch überrascht, als ich mich angefangen habe, damit näher zu beschäftigen, wie komplex die Geschichte ist. Und der Grund dafür ist, glaube ich, dass ja Hämorrhoiden nicht entstehen oder Hämorrhoidenbeschwerden wie eine Fraktur, wie ein Armbruch. Man fällt vom Rad, bricht sich einen Arm, dann tut der Arm weh, macht ein Röntgenbild, ist die Situation klar. Da steckt aber auch keine Geschichte dahinter, außer dass ich vielleicht unvorsichtig Rad gefahren bin. Aber Hämorrhoidenbeschwerden treten ja sehr häufig bei Menschen auf, die Stuhlgangsprobleme haben. Das heißt, wir kommen in den Bereich Verdauung. Warum funktioniert die Verdauung nicht? Warum ist der Stuhlgang immer so unregelmäßig? Dann kommt dieses enorm große Feld Reizdarm. Warum habe ich meinen Reizdarm? Warum klappt es mit dem Stuhlgang nicht? Und da taucht man dann doch in eine ganz, ganz andere Welt ein. Das heißt, man kann es oberflächlich sehen. Okay, es juckt, nehme ich eine Salbe oder Hämorrhoiden, mache ich eine Operation oder veröd mal was. Aber wenn man dahinter guckt, dann fängt da eine ganz, ganz große Geschichte an. Und das macht meinen Job sehr faszinierend. Bin jetzt 10 Jahre in der Praxis und es wird immer spannender. Ich freue mich über jeden Tag, den ich da sein darf.
Das hört sich wirklich sehr interessant an. Für mich wäre jetzt erstmal die erste Frage, wenn man noch überlegt, man war noch nie beim Proktologen. Was erwartet einen da und wie kann man sich darauf vorbereiten?
Die Frage ist sehr gut, Rebecca. Tatsächlich ist das der Hauptgrund dafür, dass ich mit dem Podcast letztes Jahr angefangen habe, weil ich sehr viele Patienten habe, die monatelang Beschwerden haben, bevor sie irgendwann dann wirklich mal den Mut aufbringen, endlich einen Termin beim Proktologen zu machen. Männer gehen ja gar nicht gern zum Arzt, aber auch Frauen tun sich zum Teil sehr, sehr schwer, weil halt das schon eine große Schamgrenze ist, die man überwinden muss, bevor man da mal wirklich gucken lässt. Und das ist wirklich enorm schade, weil die Patienten haben vollkommen falsche Vorstellungen. Die denken, sie gehen jetzt zum Arzt und dann müssen sie operiert werden und dann tut es monatelang weh und alles wird ganz furchtbar. Und so ist es halt nicht. Wir operieren sehr, sehr wenig. Wir operieren bestimmt weniger als 2% der Patienten, die zu uns kommen. Und die meisten Patienten können wir so helfen, dass die Beschwerden vollständig verschwinden, ohne dass wir eine Operation brauchen. Da geht es nur um Beratung. Da geht es mal um, was ist der nächste Schritt? Was könnte ich vielleicht ändern in meinem Verhalten? Und dann sehe ich die wieder nach ein paar Wochen, 2, 3 Monaten und die Beschwerden sind halt einfach weg. Und die Patienten sind da sehr überrascht, weil sie halt mit völlig falschen Erwartungen kommen und deswegen auch sehr, sehr dankbar. Das macht den Beruf des Proktologen zu einem sehr, sehr dankbaren Beruf, weil ich jeden Tag Patienten habe, die einfach glücklich sind. Ich muss dieses Wort wirklich verwenden, weil die mit großer Sorge kommen. Schmerzen oder auch Blut im Stuhl und dann googelt man oder Jüngern gehen auf ChatGPT und gucken Blut im Stuhl, dann wissen die ja gleich, ich habe Darmkrebs und alles ist ganz furchtbar. Und so ist es halt nicht. Und das, wenn du dann einen Arzt findest, der dir sagt, okay, jetzt gucken wir mal und dir dann hinterher sagt, passen Sie auf, so und so ist die Situation. Das ist nichts Gefährliches, das ist lästig, aber das kriegen wir auch noch weg. Aber sie werden nicht sterben und sie haben keinen Darmkrebs. Dann durchflutet die meisten Menschen so eine Welle der Erleichterung, dass ich einfach extrem viel Dankbarkeit erfahre jeden Tag. Und das tut auch gut. Das ist schon schön, einen Job zu machen, bei dem wir das erleben.
Ja, super. Das hört sich wirklich so an, als ob man das auch mit einem kleinen Ruck hinbekommt, wenn man noch gerade Beschwerden hat. Also es war ja für mich auch ähnlich. Die Zuhörer wissen das meistens schon. Ich bin sehr jung an Darmkrebs erkrankt. Das war bei mir auch so, dass ich Blut im Stuhl hatte und natürlich erstmal die Hämorrhoiden im Verdacht waren aufgrund meines Alters. Und leider man das aber auch ziemlich schnell finden konnte. Und das ist jetzt vielleicht im Nachgang auch mein Glück, dass es im ersten Stadium entdeckt wurde. Und ich habe jetzt mittlerweile aber fast gar kein Rektum mehr, weil es doch tiefer gestreut hat, als ursprünglich zu sehen war. Und bin jetzt seit 2-3 Jahren mit der LARS-Thematik unterwegs. Vielleicht können wir noch einmal kurz das LARS-Syndrom erklären, was das bedeutet.
LARS ist ein Akronym, eine Abkürzung für Low Anterior Rectal Syndrome. Und man bezeichnet oder gibt den Namen für Symptome, die dadurch verursacht sind, dass die Beschwerden direkt im Enddarm entstehen und eben sehr häufig dadurch, dass der Enddarm gar nicht mehr vollständig da ist. Das haben wir typischerweise Patienten nach einer Rektumoperation, also wenn der Enddarm ganz oder zum Teil entfernt werden muss. Wir sehen eine sehr vergleichbare Symptomatik auch bei Patienten ohne Operation. Das gibt es durchaus auch, da wird nur dieser Name nicht verwendet. Und das sind Symptome, die sehr heterogen sein können. Häufig damit verbunden ist, dass man sehr plötzlichen Stuhldrang hat, das was dazu führen kann. Insbesondere wenn der Stuhlgang nicht gut geformt ist, nicht regelmäßig ist, dass auch tatsächlich eine Inkontinenzproblematik auftreten kann. Das heißt, man den Stuhlgang nur kurz halten kann oder auch mal Flüssigkeit oder Luft auch so weggeht. Und dieser heftige, plötzliche Stuhldrang, wir sprechen von einer Dranginkontinenz, kann tatsächlich die Lebensqualität enorm einschränken. Das ist so das führende Symptom. Es gibt auch Patienten, die tatsächlich Schmerzen haben, die chronische Entzündungen haben, die Krämpfe haben. Aber dieser heftige, unkontrollierbare Stuhldrang ist häufig das führende Syndrom. Und wir sehen das auch bei Patienten ohne Operation, die ein Stuhlgangsproblem haben, dahingehend, dass sie seit Jahren viel pressen auf der Toilette. Das heißt, der Beckenboden sehr stark belastet wird. Oder insbesondere bei Männern, die sehr lange sitzen auf der Toilette. Das heißt, das Blut sich staut im Enddarm. Mhm. Dadurch sich die Schleimhaut, insbesondere die Hämorrhoidenschleimhaut, mit Blut füllt und dass die Schleimhaut gedehnt wird im Enddarm. Und das führt dann auch dazu, dass die Koordination des Stuhlgangsprozesses nicht mehr ungestört verläuft, dass auch bei Patienten ohne Operation unkontrollierbarer Stuhldrang entsteht, Krämpfe entstehen können. Das ist dann schon wirklich ein fortgeschrittenes Stadium. Das haben jetzt natürlich nicht alle Menschen, die viel pressen müssen auf der Toilette, aber das sehen es doch sehr, sehr regelmäßig. Und die Therapie ist schwierig. Es gibt kein Fingerschnippen oder ein Medikament und dann ist es weg, sondern das kann zum Teil ein monatelanger, in Ausnahmefällen sogar jahrelanger Prozess sein, bis die Beschwerdesymptomatik vielleicht nicht weg ist, aber zumindest kontrollierbar geworden ist.
Ja, das kann ich jetzt aus eigener Sache bestätigen. Also bei mir handelt es sich um ein Major LARS. Ich nehme jetzt seit einiger Zeit ein Antidepressivum, was die Verdauung einfach ein bisschen lähmt, damit das eben nicht den ganzen Tag immer so geht und ich auch wieder berufstätig sein kann. Für mich ist jetzt halt einfach die Frage, ich habe leider noch nicht jemanden gefunden, der mich zum Thema Kinderwunsch mit LARS-Syndrom beraten kann. Ob du da vielleicht irgendwelche Erfahrungswerte hast?
Das ist so, dass wir in Deutschland so, nicht nur in Deutschland, in den meisten Ländern auf der Welt ist es so, dass wir die Medizin, weil es einfach ein sehr, sehr großes Feld ist, in verschiedene Spezialgebiete aufgeteilt haben. Das heißt, wenn du als Patientin, als Mensch Bauchschmerzen hast, musst du dich entscheiden, gehe ich jetzt zum Frauenarzt oder gehe ich zum Chirurgen oder gehe ich zum Gastroenterologen. Aber eigentlich willst du zum Bauchschmerzarzt gehen, den gibt's aber nicht. Mhm. Und wenn Bauchschmerzen da sind, kann das natürlich am Stuhlgang liegen. Das kann an einer Endometriose liegen. Das kann ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Und spätestens, wenn man längere Zeit Bauchschmerzen hat, kommt natürlich die psychische Komponente dazu, weil das ja eine massive Belastung ist und eine massive Einschränkung der Lebensqualität, mit der ich versuche umzugehen als Betroffener. Und das ist natürlich nichts, mit dem ich so leicht zurechtkommen kann wie mit einer Verletzung. Wenn ich mir einen Finger geschnitten habe, mache ich Pflaster drauf, tut weh, aber das ist keine Bedrohung meiner Existenz. Aber diese chronischen Bauchschmerzen, überhaupt chronische Schmerzen, sind natürlich eine massive Belastung für die Lebensqualität. Und diese psychische Komponente, die dann kommt, ist natürlich noch zusätzlich quälend und ist ein Teufelskreis. Je stärker die Bauchschmerzen, umso stärker bin ich in meiner Lebensqualität eingeschränkt, umso stärker wird auch diese psychische Komponente, was wiederum dazu führt, dass die Schmerzen schlimmer werden. Und so bin ich in einer Abwärtsspirale und alles wird immer schlimmer. Wenn du dich dann als Betroffene entscheidest, gut, ich gehe zum Gastroenterologen, dann wird der eine Darmspiegelung machen. Und der wird sehen, okay, da ist nichts. Die Darmspiegelung ist unauffällig. Gehst du zum Frauenarzt, dann guckt dein Frauenarzt, die Frauenärztin, okay, gibt es Zeichen für Endometriose, sind die Hormone in Ordnung, man macht einen Ultraschall. Jeder guckt auf sein Fachgebiet. Aber diese Schnittstelle zwischen den verschiedenen Fachgebieten, wo diese Erkrankungen letztlich stattfinden, die ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwach besetzt. Und deswegen ist es extrem schwierig, einen Arzt zu finden, wenn man nicht so eine schöne Erkrankung hat, die perfekt in ein Schema passt, wie gebrochener Finger geschnitten oder auch selbst größere Erkrankungen. Gallenblasenentzündung muss operiert werden, fertig. Es ist trotzdem kein Problem, weil es eine sehr klar definierte Erkrankung ist. Und es ist eben bei so diffusen Beschwerden, funktionellen Beschwerden wie Stuhlgangsbeschwerden oder Bauchschmerzen nicht so. Und von meiner Seite her gesprochen ist es natürlich auch so, dass diese Patienten sehr viel anstrengender sind als ein Patient, der halt einfach ein klar umrissenes, sofort verstehbares Problem hat. Das heißt, diese Patienten sind natürlich auch anstrengender, mit denen muss man sich intensiv beschäftigen. Die sind mit einer Standardantwort nicht zufriedenzustellen, fragen nach, haben hohen Leidensdruck. Das macht das Gespräch anstrengend, was dazu führt, dass diese Patienten dann häufig auch eine Ablehnung erfahren beim Arzt. Und diese Ablehnung führt dann wiederum zu einem verstärkten Forderungsverhalten. Das heißt, wenn du einen Termin beim Arzt machst, dann hast du vorher schon die Fragen präsent und schwörst dir, ich gehe nicht raus, bevor ich nicht wirklich mal meine Fragen zufriedenstellend beantwortet habe. Das heißt, du kommst mit einer massiven, zum Teil von Ärzten aggressiv empfundenen Forderung, was wiederum zu einer Reaktanz beim Arzt führt, dass er sagt, mit diesem Patienten, mit dieser Patientin, schwierig, schwierig, will ich eigentlich am liebsten gar nichts zu tun haben. Das heißt, auch das ist dann so eine Abwärtsspirale. Je mehr du zu Ärzten gehst, von denen du dich schlecht behandelt fühlst, umso mehr wirst du Forderungen stellen, umso mehr musst du auch deine Interessen ja wahrnehmen, was von vielen Ärzten tatsächlich dann als unangenehm empfunden wird. Und so wird alles immer schlimmer. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, du musst lange, lange gucken, bis du einen Arzt für dich findest, der dieses Problem versteht. Du musst auch verstehen, dass dein Arzt nicht dein Pfarrer ist, dass dein Arzt auch nicht dein Lebenspartner ist, dass dein Arzt nicht für deine psychischen Probleme, für den Rucksack, den du vielleicht mitbringst, verantwortlich ist. Das heißt, der Arzt hat 5 Minuten Zeit für dich und muss irgendwo die Zeit möglichst intensiv und effektiv nutzen. Das heißt, ein gewisses Verständnis von Patientenseite erwarte ich natürlich auch, dass meine Zeit begrenzt ist und ich mir nicht eine halbe Stunde nehmen kann für jeden Patienten, um sein Lebensthema aufzulösen.
Ja.
Aber ich sehe meine Verpflichtung als Arzt natürlich absolut darin, den Patienten als den Menschen wahrzunehmen, der er ist, der zu mir kommt und ihm eine Lösung mitzugeben. Ich mache keine Psychotherapie bei meinen Patienten, wenn da die psychische Problematik im Vordergrund steht. Aber ich habe natürlich Psychotherapeuten, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe eine Resilienztrainerin, mit der ich zusammenarbeite. Ich mache selber keine Ernährungsberatung, aber ich habe eine Ernährungsberaterin, mit der ich zusammenarbeite. Und meine Aufgabe sehe ich schon darin, dass ich den Patienten einen Weg aufzeige und sage, passen Sie auf, ich bin hier der Professor für den Darm zuständig. Wir machen die Darmspiegelung, wir gucken nach, ob ein organisches Problem da ist. Wenn wir das ausgeschlossen haben, wissen wir, der Darm selber als Organ ist nicht verantwortlich. Also muss die Ursache woanders liegen. Ich kann natürlich einen Patienten nicht rausschicken und sagen, da ist nichts. Sie bilden sich die Beschwerden nur ein, wieder schauen. Aber sowas erleben ja Patienten. Das kriege ich ja erzählt. Und das ist natürlich keine ärztliche Tätigkeit. Als Arzt muss ich Patienten schon eine Lösung mitgeben, auch wenn ich nicht der Spezialist bin, der dann die Lösung tatsächlich ausarbeiten kann mit dem Patienten. Aber das ist schon die Aufgabe, die ich sehe. Wenn du jetzt Beispiel mit dem Lars zu mir kommst, dann natürlich versuche ich zu verstehen und dir das zu erklären. Meisten Patienten, die sind nicht so informiert wie du, sondern die sind halt operiert in der Klinik und dann wird es schwierig mit dem Stuhlgang und dann kriegen sie gesagt, kann ein Jahr gehen oder zwei, aber dann wird es irgendwann gut. Damit bist du halt schon so ein bisschen alleingelassen. Dann googelst du das Ganze. Du gehst in eine Selbsthilfegruppe, guckst in irgendwelchen Blogs, guckst auf Instagram, suchst dir deine eigene Wahrheit zusammenzusuchen. Aber was du willst, ist eigentlich ein Arzt, der dich dich untersucht und sagt, okay, so und so ist die Situation. Und übrigens, ich habe das diese Woche schon 5-mal gesehen. Sie sind nicht allein damit. So, es ist einfach eine Folge dieser Operation, die häufig auftritt. Es ist nicht gefährlich, aber super lästig. Also lassen Sie uns zusammen überlegen, was können wir tun. Und ich denke, da läuft einfach die Grenze zwischen guten und schlechten Ärzten. So hart muss man das sagen. Wenn dann dein Arzt dich nur raushaben will aus der Praxis, weil er zynisch geworden ist, weil er einfach am System kaputt gegangen ist, dann ist es ein falscher Arzt für dich. Dann such dir einen anderen.
Okay, ja, vielen Dank erstmal dafür. Ich habe noch ein paar andere Fragen mitgebracht von Instagram. Und zwar hat ein Patient ebenfalls nach Enddarmkrebs gefragt, welche Möglichkeiten gibt es, verengte Anastomosen zu weiten?
Das ist ein Thema, was vor allem bei Patienten auftritt, die die Naht im Enddarm sehr nahe am Schließmuskel haben. Man kann auch weiter drinne Verengung haben, aber sehr häufig ist es sehr nahe am Schließmuskel, was dann dazu führt, dass natürlich die Stuhlgangskontrolle erheblich eingeschränkt ist und dass die Patienten häufig überhaupt Probleme haben, Stuhlgang noch rauszubringen, weil so eine Stenose kann, also eine Engstelle, die kann so eng werden, dass der Stuhl gar nicht mehr durchpasst. Das ist selten. Meistens bleibt eine Öffnung, die kann aber bei manchen Patienten nur 5-6 Millimeter oder 1 Zentimeter groß sein, was natürlich dazu führt, dass der Stuhlgangsprozess nicht mehr normal abläuft. Und da muss man sich natürlich genau angucken, was ist die Ursache? Wie lange ist das Ganze her? In vielen Fällen ist es so, dass sich diese Engstelle im Rahmen der Narbenbildung in den ersten Monaten nach der Operation bildet, aber von alleine auch wieder auflöst. Das ist glücklicherweise häufig so. Da muss man gar nichts machen. Dann gibt es Patienten, bei denen es nicht passiert. Da ist unser erster Schritt, dass wir eine Dehnung der Stenose machen. Es gibt so Dilatoren, also Stifte aus Kunststoff oder auch aus Metallstifte, die unterschiedliche Durchmesser haben, sodass man dann selbst sich so einen Stift einführt, nachdem man ein Gleitgel drauf gemacht hat, sodass die Durchmesser der Stenose, der Engstelle hat und dann diese, das zweimal am Tag macht und der Durchmesser dieser Stifte immer weiter größer wird. Und es gibt Stifte, die dann bis zu 2 Zentimeter Durchmesser haben, zum Teil auch noch größer. Und dann kann man damit auch nach einigen Wochen aufhören und in der Regel bleibt dann diese Engstelle so weit. Wenn es nicht funktioniert, was auch passieren kann, kann man in vielen Fällen das operieren. Sollte natürlich ein erfahrener Chirurg auch machen, dass diese Engstelle, die wird durch eine Narbe verursacht, diese Narbe, die wird dann eingeschnitten, da werden Schnitte gemacht, in der Regel wie bei Mercedes-Stern, dass an 3 verschiedenen Stellen eine Kerbe eingeschnitten wird und dann auch in der Folge im Rahmen der Wundheilung, da bleibt ja eine kleine Wunde zurück, dann eben mit diesen Stiften aufgedehnt wird, um zu verhindern, dass alles wieder eng wird. Und in seltenen Fällen kann es eine gute Idee sein, das geht aber meistens nur, wenn diese Engstelle relativ weit weg ist vom Schließmuskel, also 3-4 Zentimeter wenigstens, kann man auch überlegen, ob man diese Engstelle wirklich entfernt und die Naht neu anlegt. Auch das ist eine Option. Aber es muss natürlich im Einzelfall entschieden werden und es muss ein Arzt entscheiden, der davon Ahnung hat, also ein erfahrener Arzt für Rektumchirurgie, der idealerweise ist es der Operateur selber, der sich damit beschäftigt. Aber da kann man nicht pauschal sagen, für alle Patienten funktioniert das so oder so, sondern da steht die Untersuchung und das Gespräch im Vordergrund und da muss man besprechen, was sind jetzt die wichtigsten Schritte oder die ersten Schritte. Aber die Operation ist das Letzte, was man macht. Wir versuchen das natürlich immer ohne Operation hinzukriegen. Ist ein langwieriger Prozess, kann Monate dauern.
Ja, natürlich, da braucht man auf jeden Fall viel Geduld. Ein anderer Patient nach der Stoma-Rückverlagerung möchte gerne wissen, er nimmt Loperamid von einem bestimmten Hersteller, der wird jetzt aber nicht mehr von seiner Krankenkasse übernommen, deswegen hat er den anderen Hersteller nehmen müssen. Kann es sein, dass das Medikament anders wirkt als das vorherige?
Loperamid ist der Wirkstoff und die verschiedenen Anbieter, der bekannteste ist sicherlich Imodium, gibt auch andere, aber Loperamid sollte eigentlich immer gleich wirken. Der Punkt ist der, dass natürlich bei einer Stoma-Rückverlegung Darm wieder mit ans Netz genommen wird, der über Monate, zum Teil Jahre nicht benutzt wurde. Das heißt, der Durchfall entsteht ja dadurch, dass der Darm entzündet ist, dass das Mikrobiom sich verändert hat. Das heißt, es sind Bakterien in diesem Darmabschnitt gewachsen, weil da nicht ständig Stuhl drüber lief und den Darm gereinigt hat, sondern das sind einfach Bakterien gewachsen, die da nicht hingehören. Es hat sich eine chronische Entzündung gebildet und das kann auch wirklich Monate dauern, bis das wieder funktioniert. Das heißt, Imodium ist natürlich gut, Loperamid, um die Darmtätigkeit etwas zu bremsen. Das sind Wirkstoffe, der auf die Nerven des Darmes wirkt, wie die Antidepressiva, die du geschildert hast. Die können auch diesen Effekt haben oder haben den in der Regel. Und es bleibt aber sehr wichtig, dass wir natürlich versuchen, den Darm so gut aufzubauen, dass der möglichst schnell wieder funktioniert. Das heißt, Ernährung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und da sind nicht so sehr Probiotika wichtig, die man sich ständig zuführt. Das kann mal hilfreich sein. Aber der erste Schritt ist wirklich viel Ballaststoffe essen, fermentierte Lebensmittel, um zu helfen, das Mikrobiom möglichst schnell wieder aufzubauen. Und der Körper braucht dafür Zeit. Also Monate sind da normal. Aber der Körper schafft es schon von alleine. Und natürlich kann man auch mal Probiotika, die man in der Apotheke kaufen kann, probieren, ob einem das hilft in der Situation. Die kosten relativ viel Geld, werden von der Kasse nicht bezahlt, aber ein Versuch ist es natürlich wert, ob dadurch der Stuhlgang besser wird und ich vielleicht den Weg, bis mein Mikrobiom wieder normal funktioniert, etwas verkürzen kann. Erste Stufe ist immer viel trinken, viel Ballaststoffe, fermentierte Lebensmittel, also Joghurt, Sauerkraut, Kimchi, Buttermilch, Kefir. Einfach auch ein bisschen gucken, ausprobieren, was für meinen Körper funktioniert. Und auch hier gilt, dass man anfangen kann, natürlich zu googeln, was sind Ballaststoffe, was sind fermentierte Lebensmittel. Hilft es mir, eine FODMAP-Diät zu machen, also auf Zucker, Weißmehl, einwertige Kohlenhydrate zu verzichten. Aber auch da kann man dann den Punkt erreichen, wo man sagt, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Und das ist der Punkt, wo ein Ernährungsberater ins Spiel kommt. Da muss ich mich mal mit einem professionellen Ökotrophologen zusammensetzen und gemeinsam einen Plan erarbeiten. Nicht, was ist gesund, weil für dich ist was anderes gesund als für mich. Oder du verträgst vielleicht Rosenkohl und ich nicht. Oder umgekehrt, man kann nicht sagen, das ist gesund für alle. Grundsätzlich ist Rosenkohl gesund. Aber ich kenne eine Menge Menschen, die können es einfach nicht essen. Und dann ist auch okay. Aber dann muss man herausfinden, was ist für dich als individuellen Menschen denn der richtige nächste Schritt, ohne deinen Körper zu überfordern. Und gerade wenn so eine chronische Entzündung da ist, nachdem man da einen künstlichen Darmausgang hatte und der zurückverlegt ist, da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch auf seinen Darm zu hören und den Darm nicht zu überfordern. Da kann ich dann nicht zu viele Ballaststoffe essen, weil das für den Darm manchmal einfach auch zu viel sein kann, weil das einfach zu viel Stress ist. Das ist aber anstrengend für den Darm. Ballaststoffe, die sind gesund, aber auch anstrengend für den Darm. Und da darf ich dann nicht den Fehler machen, dass ich festlegen möchte, was denn mein Körper jetzt bitteschön vertragen soll oder was ich jetzt möchte, dass der Körper, dass es besser wird, sondern ich muss einfach auch ein bisschen auf das Feedback hören. Was sagt mir denn mein Körper? Und wenn es für meinen Körper zu anstrengend ist, nur Vollkornbrot zu essen oder sehr viele Ballaststoffe zu essen, kann es auch mal sinnvoll sein, da dem Körper Ruhe zu gönnen und eine Zeit lang das zurückzufahren. Und das ist natürlich hilfreich, das gemeinsam mit dem Ökotrophologen zu besprechen, damit das Ganze auch wirklich professionell gemanagt wird und nicht nur rumprobiert wird. Ernährungsberater gibt es ein weites Spektrum zwischen Wochenendkurs und eben studierter Ökotrophologe. Der Begriff ist nicht geschützt. Auch da ist es wichtig, den richtigen zu finden.
Ja, da stimme ich zu. In der Reha habe ich da auch gute Erfahrungen gemacht, weil dort sind in der Regel ja nur geschulte Ernährungsberater und dementsprechend habe ich da auch noch einiges mitnehmen können. Kann ich nur empfehlen, auch nochmal, wer noch keine Reha gemacht hat, nochmal speziell eine Reha aufzusuchen für den Bereich, wo man erkrankt ist. Ja, die nächste Frage kommt von einer Person, die 4-mal im Jahr einen Riss After hat. Jedes Mal ist es so, dass das ungefähr innerhalb von 4 Tagen mit Sitzbädern und Salben verheilt. Es kommt aber immer wieder 4-mal im Jahr. Und sie möchte gerne wissen, ob das eine ernsthafte Fissur sein kann oder eine Schleimhautläsion.
Eine Analfissur ist ein Einriss in der Analhaut, also in der Übergangszone zwischen außen und innen, die Stelle genau, wo der Schließmuskel ist. Da ist der Druck am größten und da kann leicht ein Einriss auftreten. Solche Fissuren können extrem schmerzhaft sein. Und es ist nicht eine Fissur wie die andere. Es gibt grob gesagt 3 verschiedene Arten von Fissuren. Die Variante 1 entsteht, weil der Stuhlgang sehr hart ist, die Patienten sehr stark pressen, damit der Stuhlgang rausgeht und dann der Druck so groß wird, dass die Schleimhaut einreißt und dass eine Fissur entsteht. Das gilt so als der Klassiker. Das sind auch die häufigste Art, ist aber nicht die einzige. Es gibt eine zweite Gruppe an Patienten, bei denen nicht der Stuhlgang verantwortlich ist, sondern die einen sehr dauerhaft sehr stark angespannten Schließmuskel haben. Patienten, die einen verkrampften Schließmuskel haben, das ist kein Schließmuskelproblem. Häufig ist es auch ein psychologisches Problem. Menschen, die eine sehr, sehr hohe Anspannung in ihrem Leben haben, eine sehr hohe psychische Anspannung, die haben auch sehr häufig damit einhergehende hohe muskuläre Anspannung. Und dann können Nackenschmerzen entstehen, Rückenschmerzen. Das sind die Patienten, die zum Orthopäden gehen. Die sehe ich nicht. Ich sehe die Patienten, die Verletzungen im Afterbereich bekommen. Und es ist ein sehr typisches Krankheitsbild, auch bei der Untersuchung sehr typisch. Die Fissur ist genau an derselben Stelle, aber die Ursachen sind vollkommen anders. Das findet man raus durch eine Untersuchung, weil eben diese Schließmuskelverkrampfung dann auch durch den erfahrenen Untersuchung sehr gut festzustellen ist und auch durch ein Gespräch mit dem Patienten. Ich kann inzwischen mit dem linken Zeigefinger rausfinden, ob Patienten eine Therapie machen oder eine Psychotherapie machen oder tatsächlich ein starkes psychisches Problem dahinter steckt. Und das ist für die Patienten in der Regel überraschend, weil die das nicht erwarten, weil die nicht denken, dass ihre psychische Belastungssituation was mit dem After zu tun hat, oder so ist es halt. Und dann kann ich natürlich nicht einfach immer wieder eine Salbe nehmen und dann geht's wieder weg. Aber logischerweise kommt es wieder, wenn das Grundproblem nicht gelöst ist. Das ist sehr häufig so bei Menschen, die regelmäßig immer wieder Verletzungen im Afterbereich bekommen. Die dritte Gruppe der Patienten ist die, bei denen die Schleimhaut des Enddarms sehr stark gedehnt ist. Das sind Menschen, die viel pressen oder lange auf der Toilette sitzen, bei denen die Schleimhaut dann sehr weit nach außen rutscht bei jedem Stuhlgangsprozess und wo dann Scherkräfte auftreten im Bereich der Hämorrhoidenschleimhaut, die dann auch zu Verletzungen führen. Das in dem Fall sind die Verletzungen eher im Bereich der Schleimhaut, also nicht der Analhaut, sondern ein Stück weiter drin. Da ist für einen erfahrenen Untersucher auch sehr gut zu unterscheiden. Das heißt, wenn regelmäßig Beschwerden auftreten, dann kann ein Sitzbad zwar Erleichterung verschaffen, reicht aber nicht, sondern muss man einfach mal nachgucken, was steckt denn wirklich dahinter, um das Grundproblem zu lösen. Es ist definitiv nicht normal, dass man über längere Zeit immer wiederkehrende Beschwerden am After hat. Dann steckt eine Ursache dahinter und die sollte man natürlich aufdecken, um eine Lösung entwickeln zu können.
Gut, ja, also die nächste Stelle für Sie ist auf jeden Fall dann nochmal, sich bei der proktologischen Stelle vorzustellen.
Ja, ist es, ja.
Ja.
Und auch da ist natürlich, wie unter allen Ärzten, bei allen, in allen Berufsgruppen, gibt es natürlich welche, die sich damit intensiver beschäftigen als andere. Es gibt natürlich auch viele Proktologen, die sagen, auch Fissur, schreibe ich Salbe auf, fertig. Und in vielen Fällen funktioniert es ja auch. Aber in Fällen, wo diese Fissur immer wieder auftritt, da muss man natürlich etwas weiter gucken. Und es gibt halt auch unter Proktologen die Ärzte, die hinter die Oberfläche schauen und andere tun das nicht. Das ist nun leider so. Und deswegen kann es durchaus auch sinnvoll sein, wenn man beim Proktologen ist und fühlt sich aber nicht richtig untersucht, ist nicht richtig erklärt worden oder es wird immer wieder dieselbe Standardtherapie gemacht, dann muss man sich halt mal eine Zweitmeinung einholen und mal zu jemand anderem.
Ja, das finde ich auch. Die letzte Frage kommt von einer FAP-Patientin, die sehr jung ist, mehrfach operiert wurde und ein Iliostoma hat. Vor einiger Zeit hatte sie eine Lungenembolie, nimmt seitdem das blutverdünnende Mittel Eliquis. Rund um das Iliostoma ist die ganze Zeit Wundheit und Blut. Die Stomatherapeuten wissen auch keine Lösung mehr, weil die Versorgung hält kaum noch.
Das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Krankheitsbild, eine ganz schwierige Situation. Ich gehe davon aus, dass es sich um ein terminales Iliostoma handelt, das heißt, dass der Dünndarm endgültig ausgeleitet ist und der Dickdarm komplett entfernt ist. Problem beim Dünndarm ist, dass der Stuhl im Dünndarm noch sehr aggressiv ist und sehr dünn ist. Der Dickdarm ist ja dafür da, den Stuhl einzudicken. Und alles das, was der Körper wiederverwerten kann, wird dem Stuhl im Lauf der Passage durch den Dickdarm wieder entnommen. Und deswegen ist der Stuhl, den wir absetzen, der ist in der Regel relativ trocken. Der ist natürlich so feucht, sollte er sein, dass er so gut rauskommt. Aber es ist eben kein Durchfall, also nicht viel Flüssigkeit, weil der Körper Flüssigkeit natürlich recyceln möchte und die nicht unnötig abgeben möchte. Aber im Dünndarm ist es halt so, dass der Körper das noch nicht geschafft hat, Flüssigkeit rückzuresorbieren, Gallensäuren rückzuresorbieren, Verdauungsenzyme rückzuresorbieren. Deswegen ist der Dünndarmstuhl extrem aggressiv. Und da gibt es zwei Punkte. Der erste ist natürlich eine extrem gute Stomatherapie, weil man braucht das richtige System. Da muss man, das wissen die Stomatherapeuten in der Regel natürlich, dass es verschiedene Anbieter gibt. Der Beutel muss, die Platte muss extrem präzise zugeschnitten sein, muss regelmäßig gewechselt sein. Das ist eine kleinteilige, sehr, sehr aufwendige Arbeit. Der zweite Punkt ist der, dass man versuchen sollte, den Dünndarmstuhl auch positiv zu beeinflussen, dass der etwas mehr eingedickt ist, dass nicht so viel aggressive Flüssigkeit kommt. Weil das aber ein relativ seltenes Krankheitsbild, gibt es da die Spezialisten dafür, die sich damit beschäftigen. Die Extremform ist, wenn nicht nur der Dickdarm entfernt ist, sondern auch ein Teil des Dünndarms, wenn wir dann von einem Kurzdarmsyndrom sprechen. Da ist es ganz häufig so, wo es auch darum geht, muss man eine künstliche Ernährung machen, weil der Darm gar nicht mehr ausreicht, um genügend Nährstoffe aufzunehmen. Und es gibt wenige Spezialambulanzen, in der Regel sind in Unikliniken. In Wien zum Beispiel ist eine sehr bekannte Ambulanz für das Kurzdarmsyndrom, wo die Kollegen sich sehr intensiv nicht nur mit der Forschung, sondern eben auch mit Patienten auseinandersetzen, was man tun kann, um den Dünndarmstuhl zu beeinflussen, damit der Körper lernt, mit der Situation besser zurechtzukommen. Das heißt, in der Situation geht es darum, natürlich gucken, machen das die Stomatherapeuten gut? Gibt es da noch eine Option, was zu verbessern? Ist ein anderer Anbieter, also ein anderes Produkt möglicherweise für mich besser geeignet? Und der zweite Punkt ist der, sich umzuschauen nach einer Universitätsambulanz. Ich würde wirklich, auch wenn es natürlich kein Kurzdarmsyndrom ist bei einer FAP, weil der Dünndarm ja in der Regel vollständig erhalten ist, trotzdem können das die richtigen Ansprechpartner sein, um zu schauen, was kann ich medikamentös und vor allem in meiner Ernährung tun, damit genügend Nährstoffe aufgenommen werden, damit die wichtigen Stoffe rückresorbiert werden können und damit die Stuhlkonsistenz einfach besser wird, damit die Versorgung leichter wird.
Ja, vielen Dank dafür. Martina, du wolltest eben auch noch was sagen.
Genau, ich kenne das Problem ja auch als Idiostoma-Trägerin. Wenn dann die Entzündung erstmal da ist, ist es dann sehr, sehr schwierig, dass die Platte hält, weil es dann halt zu viel Feuchtigkeit ist. Das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Es gibt aber verschiedene Mittel auch und da muss die Stomatherapie dran, um das zu beheben. Und man muss im Alltag halt wirklich, wie der Professor das schon gesagt hat, zusehen, dass die Platte nicht zu groß ausgeschnitten ist, damit möglichst wenig Stuhlgang an die Haut kommt. Aber da müssen die Stomatherapeuten, die sind da gebracht, es gibt also verschiedene Mittel, die die Haut wieder reparieren können. Es ist aber unter Umständen ein längerfristiger Prozess und man muss dann häufiger mal seine Versorgung auch wechseln.
Und es kann auch ein sehr frustrierender Prozess sein, weil es natürlich auch passieren kann, dass durch chronische Entzündungen auch Vernarbungen auftreten, dass dann die Platte immer schlechter klebt, dass ich mit einer Paste helfen muss, was dazu führt, dass der Beutel 4-5 Mal am Tag undicht wird und ich kann nicht 5 Mal am Tag die Stomatherapeuten rufen. Kann wirklich extrem quälend sein. Und trotzdem geht es darum, um diese kleinteiligen Schritte wirklich, gibt nicht die Superlösung, die alles löst, natürlich nicht. Das weiß natürlich die Person, die Frage gestellt hat, auch. Aber auch da gilt, es ist ein Problem, was viel, viel häufiger ist, als man denkt. Ich meine, klar, bei der ILKO ist es bekannt, aber draußen die Menschen, die denken ja immer, sie sind allein mit sowas, sind sie nicht. Ist ganz, ganz wichtig, die Hilfe wirklich von den Stomatherapeuten. Homecare, so wichtig, dass man die auch in Anspruch nimmt und auch einfordert und dass sich auch zeigen lässt, was kann ich selber tun, was tue ich im Notfall. Und auch da, Erfahrung schlägt alles. Das ist sehr, sehr wichtig, da mit allen Menschen zu sprechen, die erreichbar sind. Und was viele Patienten wenig machen, deswegen habe ich das gesagt, ist diese Verbindung zum Kurzdarmsyndrom, dass man wirklich versucht, auch den Stuhl selbst zu beeinflussen. Das ist kein Urteil, dass der Stuhl immer so dünn und aggressiv sein muss. Es gibt Maßnahmen, aber das ist halt extrem kleinteilig und aufwendig und langwierig, dann da wirklich auch eine Lösung zu finden, die halt dauerhaft funktioniert.
Ja, vielen Dank für diese ausführliche Beantwortung von den Fragen. Tatsächlich waren das erstmal alle Fragen. Wenn natürlich noch im Nachgang welche kommen sollten, dann werden wir auf jeden Fall nochmal die Fragen weiterleiten. Vielleicht können wir in der Zukunft auch nochmal einen zweiten Podcast machen. Da sind wir immer ganz offen. Genau, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ja,
dann wünsche ich mir erstmal alles Liebe weiterhin, ne?
Genau.
So einen
schönen Tag. Vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.